Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Lydia Jacobi ist mein Name. Ich bin Radiojournalistin für Deutschlandfunk, MDR und SWR und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Mit Ihnen, mit dem PEN Berlin und mit meinen beiden Gesprächspartnerinnen, die ich gleich vorstellen werde. Man könnte ja meinen, dass es jede Menge Räume für alle Menschen gibt, sich zu äußern, Positionen loszuwerden, Meinungen loszuwerden. Es gibt Kommentarspalten, es gibt soziale Netzwerke, es gibt Veranstaltungen wie diese, es gibt Hörerinnenforen, es gibt Leserveranstaltungen, Bürgerforen und so weiter. Und trotzdem haben sehr viele Menschen das Gefühl, dass es genau so nicht ist, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können. Und das wird sogar durch Zahlen untermauert. Es gibt eine Umfrage vom Allensbach-Institut, noch ziemlich frisch, die sagt, dass im letzten Jahr 44% der Menschen der Ansicht war, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und es war mal komplett anders. Es war 1990, naja, ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, ungefähr 19%, glaube ich. Und man merkt, dass da was in Schieflage geraten ist. Und man merkt das auch in Debatten, die kontrovers, die emotional, die hitzig sind. Bei Themen, die jetzt teilweise auch in den Fragen angeklungen sind. Und man fragt sich, warum ist das so? Und was macht das mit dem Gefühl, was wir sagen können, was wir nicht sagen können? Und was macht das mit der Demokratie und vielleicht auch mit unserem Wahlverhalten bei den nächsten Landtagswahlen? Das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen mit Ihnen, mit euch beiden. Katja Heuer, Historikerin, jetzt muss ich nebenbei auf meinen Zettel schauen, Jahrgang 1985, in Brandenburg geboren, hat in Jena Geschichte studiert und lebt seit einigen Jahren in England, schreibt da für verschiedene Zeitungen und hat zuletzt ein Buch rausgebracht, Diesseits der Mauer heißt es, was eine neue, andere Geschichte der DDR schreiben wollte, sein wollte. Und Paula Irmschler, sie ist Jahrgang 1989, geboren in Dresden, also zwei ostdeutsche Gewächse sozusagen heute hier, hat in Chemnitz studiert, schreibt für Jungle World, Missy Magazin und Musik Express, ist Redakteurin bei der Titanic gewesen, Autorin fürs ZDF Magazin Royal und ihr letztes Buch, ihr letzter Roman war Alles immer wegen damals. Freut mich sehr, dass ihr beide heute hier seid. Hallo.
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 Und vielleicht noch kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Wir wollen gar nicht so viel Zeit hier auf dem Podium im Dreiergespräch verschwenden, wollen ein paar Gedankenanstöße geben, in 30 Minuten vielleicht, und dann sind Sie vor allen Dingen gefragt. Wir wünschen uns eine rege Debatte mit einem angenehmen Debattenklima. Wann ist es Ihnen zuletzt untergekommen, dass Sie das Gefühl hatten, Sie konnten nicht sagen, was Sie sagen wollten? Finden Sie diese Diskussion wichtig oder sagen Sie vielleicht, Mensch, das geht mir auf den Keks, dass da immer drüber gesprochen wird. Wie bewerten Sie das Debattenklima heutzutage? Das sind Fragen, die wir danach mit Ihnen besprechen wollen. Wir haben dafür ein Saalmikro, zwei Saalmikros, die dann durch den Saal gehen werden und steigen aber erstmal hier ein mit einer ganz großen Frage. Katja, Paula, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Wer fängt an?
Willst du anfangen, Katja?
Wer darf die Meinungsfreiheit zuerst haben? Ja, erstmal auch danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich komme immer tatsächlich sehr, sehr gerne nach Dresden, weil ich immer finde, es gibt hier eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, wenn es um Debatten geht, also sehr, sehr hitzig, aber auch immer irgendwie spannend und produktiv, also ich bin immer sehr, sehr gerne hier. Ja, ich finde schon, dass es Meinungsfreiheit gibt, also es ist, glaube ich, nicht der Fall, dass man explizit jetzt eingesperrt wird oder im Extremfall irgendwie, keine Ahnung, exekutiert wird dafür, dass man irgendwas sagt, aber ich glaube, es haben viele Leute das Gefühl, dass sie, wenn sie etwas sagen, was nicht in den allgemeinen Konsens passt, dass dann vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte. Also mir ging es zum Beispiel so, als ich Menschen, die in der DDR geboren sind oder manchmal auch davor in der DDR gelebt haben, versucht habe, für mein Buch zu interviewen. Da haben mir ganz viele hinter vorgehaltener Hand ihre Geschichte erzählt und haben dann hinterher gesagt, ah, kannst du den Namen nochmal ändern oder das irgendwie anonymisieren, und haben tatsächlich Angst gehabt, obwohl das ganz normale Geschichten waren, die viele Leute so erlebt haben. Was dann quasi mit ihrer Geschichte passiert, was dann auf sie zukommt. Ich selber habe es ja auch erlebt mit dem Buch, es gab eine sehr, sehr hitzige Debatte darum, die ich wahrscheinlich emotional sehr, sehr viel schwieriger hätte verarbeiten können, wenn ich nicht im Ausland gelebt hätte, einfach weil das doch sehr intensiv war und zum Teil auch sehr persönlich geführt worden ist. Also man muss schon damit leben heute, dass das Debattenklima sehr, sehr rau geworden ist, finde ich. Und das kann und möchte eben nicht jeder. Und deshalb gibt es da, glaube ich, schon so eine Hemmschwelle, wo man sagt, ich bin lieber vorsichtig oder ich formuliere lieber Sachen so, wie das von mir erwartet wird. Und man sieht das ja oft auch, wenn man Umfragen sieht und dann das Wahlergebnis doch irgendwie ein anderes ist. Also es wird gefragt am Telefon und dann sagen die Leute lieber nicht, welche Partei sie tatsächlich wählen wollen würden. Und im stillen Kämmerlein in der Wahlkabine macht dann doch jeder seine eigene Entscheidung. Also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, es gibt keine Meinungsfreiheit in Deutschland, aber das, wie gesagt, Debatten- und Diskussionsklima hat sich doch, finde ich, ziemlich verschärft und eine Dimension angenommen, die viele so nicht aushalten können oder wollen.
Paula, dieselbe Frage an dich. Gibt es Meinungsfreiheit?
Ja, es gibt Meinungsfreiheit, aber ich glaube auch, dass es komplizierter ist. Und wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, kommt man schnell an Grenzen, weil es dann um juristische Sachen geht. Und das ist ja relativ klar abgesteckt. Ich glaube aber auch, dass es auf jeden Fall komplizierter geworden ist. Und das ist gut, würde ich sagen. Es gibt einfach mehr Widerspruch. Es gibt mehr Leute, die an öffentlichen Debatten teilnehmen können, marginalisierte Gruppen zum Beispiel. Und ich glaube, dass viele denken, dass es weniger Meinungsfreiheit gibt, weil die Deutungshoheit nicht mehr so bei einer Gruppe von Menschen liegt, sondern jetzt alle möglichen Leute sich äußern können, vor allem im Internet sich organisieren können, weil die Medienvielfalt größer ist. Und es ist einfach viel lauter geworden und dadurch natürlich auch anstrengender. Und es gibt halt Konsequenzen, so wenn man seine Meinung sagt, völlig klar. Und die sind auch nicht immer, also ich denke auch, dass sie nicht immer richtig sind. Man muss sich genau angucken, was da passiert. Und gleichzeitig mache ich mir aber auch Sorgen, weil es gibt natürlich die Gefahr, dass Räume verschwinden, in denen wir uns unterhalten können. Also ich sehe die Gefahr auch eher von rechts, dass diese Räume verschwinden. Es gibt auch politische Probleme, andere politische Probleme wie Gentrifizierung und so weiter, dass einfach so ein bisschen das eingeengt wird. Es gibt organisierte rechte Shitstorms, ne? Also nachgewiesen mit Bots und so weiter. Da kommt man ja auch wieder ins Juristische, wenn man sich überlegen muss, wie die sozialen Medien organisiert sind und so. Es wird oft, habe ich den Eindruck, über Meinungsfreiheit nur so geredet, dass irgendwie die von Linken irgendwie eingeschränkt würde. Mein Eindruck ist das nicht. So, ja.
Ich hatte ja gerade schon so grob diese Zahlen erwähnt aus der Allensbach-Studie. Jetzt habe ich sie noch mal ganz konkret vor Augen. Das ist eine radikale Verschiebung, die man da sieht. Wenn es 1990 noch 78% der Bürger und Bürgerinnen der Meinung waren, man könne seine Meinung in Deutschland frei äußern und nur 16% meinten, man solle besser vorsichtig sein, sagen jetzt eben 44%, man müsse vorsichtig sein. Und diejenigen, die denken, man dürfe noch frei sagen, was man will, sind inzwischen in der Minderheit, nämlich bloß noch bei 40%. Also eine so radikale Verschiebung. Ihr seid keine Sozialwissenschaftlerin. Habt ihr trotzdem Erklärungen, Gedanken dazu, wie das zustande kommt?
Ja, also ich glaube, zum Teil hängt es mit den sozialen Medien zusammen, weil im Endeffekt, ich kriege das ja selber auch mit, ich schreibe auch viel Artikel, hast du ja gerade schon erwähnt, in der britischen Presse, aber auch zum Beispiel für die Berliner Zeitung. Und wenn man da eben irgendwas schreibt, dann kriegt man halt sofort das Echo zurück. Also das ist früher ja so gewesen, man hat irgendwas in der Zeitung geschrieben, na klar kamen da auch Leserbriefe, aber die kommen dann irgendwie 3 Tage später und bis sie dann bei einem ankommen, quasi hat sich schon mal jemand vorsortiert. Also ich glaube, man war da früher irgendwie so ein bisschen abgeschirmter und heute sagt man was und wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, kriegt man natürlich sofort, was die da wieder geschrieben hat oder wie auch immer, also das geht ja noch, aber man kriegt natürlich auch ziemlich heftiges Echo zurück. Also ich glaube, das ist eine Sache und auch, dass sich dann natürlich gleich da ganze, hast du ja auch gerade schon so ein bisschen erwähnt, so ganze Gruppen dann da immer mit dranhängen. Also man hat ja dann so, wenn einer was sagt, der hat dann seinen eigenen Fanclub wieder hinter sich, die melden sich dann auch gleich noch alle zu Wort. Also ich habe manchmal das Gefühl, es entwickelt sich zu so einer Lawine, wenn man irgendwo im Internet zum Beispiel was sagt oder eben auch in den Zeitungen, die viele Leute dann dazu treiben, dass sie sagen, dann vermeide ich es lieber und rede lieber zu Hause oder in der Kneipe oder wo auch immer darüber, was mich bewegt oder was mich wütend macht oder was ich verändert haben möchte. Also soziale Medien, glaube ich, spielen da eine große Rolle in dem Bereich.
Ja. Und ich denke immer, dass man, glaube ich, vielleicht da ein bisschen die falsche Frage stellt nach Meinungsfreiheit, sondern dass das oft so um Streitkultur halt geht, ne? Also es ist viel lauter, es sind viel mehr Menschen beteiligt. Wie unterhält man sich? Es ist wirklich teilweise Wahnsinn, wie es im Internet vonstatten geht. Das betrifft alle Leute, glaube ich, egal welche politische Richtung die so haben. Und darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Also wie äußert man sich und wie weit geht das? Müssen Leute ihre Jobs verlieren? Das kann man immer mal überprüfen, diese Fälle gibt es ja auch. Solche, ne? Also wie stark sind die Konsequenzen? Und das immer so auf Meinungsfreiheit. Ich glaube, der Begriff ist einfach so ein bisschen eine Falle, weil man da nicht über die Kultur reden kann. Ja.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt aus der Studie. Ihr schreibt beide irgendwie über Ostdeutschland, um es jetzt mal ganz allgemein zu fassen. Katja, du als Historikerin hast die Geschichte der DDR nochmal neu aufgeschrieben, sage ich mal. Paula, du beschäftigst dich in deinem letzten Roman mit den verschiedenen Lebenswelten zwischen Ost und West. In dieser Studie steht nun, dass Menschen im Osten noch etwas häufiger als im Westen der Ansicht sind, dass man nicht sagen dürfe, was man wolle. Gibt es dafür spezifische Erklärungen, Erkenntnisse, die ihr vielleicht aus eurer Recherche für den Roman oder natürlich auch aus der Recherche für dein Buch gezogen habt?
Ja, ich kann natürlich nur immer so ein bisschen überlegen, weil ich nicht irgendwie eine Wissenschaftlerin bin und auch nicht so richtig so ernsthaften Journalismus mache. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht nicht irgendwie so ist, dass es um ein Verbot geht, sondern dass viele Ostdeutsche nicht sich ernst genommen fühlen und abgewertet fühlen in ihren Biografien und Meinungen und dass das natürlich schon länger zurückliegt und daher das vielleicht so ein bisschen kommt, also das wäre so mein Gedanke dazu, dass das Gehör nicht so da ist und das macht natürlich das Gefühl, dass man, ja, dass es nicht interessiert und vielleicht sogar unerwünscht ist, ja.
Also aus meiner Erfahrung heraus, also wie gesagt, ich habe versucht, Leute für das Buch zu finden und zu interviewen und dabei eben auch wieder festgestellt, dass viele Leute sich gar nicht so trauen, über Sachen zu reden, die so vor 1990 passiert sind. Also da kommt dann nach dem dritten Schnaps auf einmal der Orden aus dem Schrank, dass die Brigade, die Arbeitsbrigade 1974 irgendwie, keine Ahnung, das Arbeitspensum um ein Dreifaches übersteigert hat oder so. Und der Stolz ist ja irgendwo trotzdem noch da über die Arbeitsleistung, die man damals erbracht hat. Aber die Dokumente und Orden und so weiter liegen jetzt im Schrank und werden eben auch nicht rausgeholt. Und das ist, glaube ich, spielt eine Rolle, gerade bei den älteren Generationen, glaube ich, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man muss so seine Biografie umdenken bzw. rechtfertigen, auch wenn es um ganz alltägliche Dinge geht, sozusagen, was man so gemacht hat, wie man gelebt hat und so weiter, weil die Art und Weise, wie wir DDR-Geschichte geschrieben haben seit 1990, eben doch sehr, sehr viel über Institutionen läuft und über offizielle Kanäle, sage ich mal, und da wenig Gesprächsforen entstanden sind, wo man sich sozusagen, wo man das Gefühl hatte, man konnte sich frei äußern. Ich war letztens auf einem Kolloquium bei der Universität von Liverpool, wo DDR-Forscher aus der ganzen Welt zusammenkamen, also aus Australien und ja, das interessiert die Leute tatsächlich, aus Australien und USA und überall her und manche haben gesagt, die gehen nicht mehr nach Deutschland, um über die DDR in Deutschland zu reden, weil die gesagt haben, es ist so schwierig, man kann einfach nicht aus dieser politischen Diskussion heraus irgendwie über einzelne Themen sozusagen sprechen, ohne in jedem zweiten Satz das einzuordnen und das sozusagen sein Gelöbnis abzulegen auf die Bundesrepublik. Und von daher glaube ich, das ist auch kein unbedingt jetzt nicht nur ein Ostproblem, sondern insgesamt ein Problem, wie wir die DDR in die Gesamtgeschichte einordnen. Das spielt, glaube ich, nach. Und die Leute haben dann natürlich ihre Kinder auch im Osten aufgezogen. Man ist mit diesem Aspekt irgendwo ein Stück weit aufgewachsen, glaube ich auch. Und das spielt schon mit rein, glaube ich, in das Gefühl, hier Sachen nicht sagen zu dürfen. Und ich kriege auch immer wieder zu hören, ich meine, wir hatten hier vorhin, glaube ich, nur ein paar Hände oben bei der Frage, aber viele Leute fühlen sich tatsächlich auch bei bestimmten Sachen dann irgendwie wieder so an die DDR erinnert. Also wenn sie bestimmte Worte verwenden sollen oder bestimmte, was weiß ich, bestimmte Arten und Weisen über irgendwas zu sprechen oder so, dann kriegt man hier relativ häufig zu hören, das ist ja wie früher oder ist ja wie zu DDR-Zeiten oder so. Also das ist schon auch was, glaube ich, noch was irgendwie so als Rahmen irgendwie so hier über Ostdeutschland, glaube ich, auch noch hängt.
Also du meinst, bestimmte Prägungen, die man über Jahrzehnte durchgemacht hat, die wirken da fort? Also du beschreibst ja zum Beispiel, wie die SED von vornherein die Kontrolle über den politischen Diskurs übernehmen wollte. Du beschreibst ein Misstrauen, einen Rückzug ins Private, ein Vermeiden von Debatten auch. Ist das was quasi nachprägt?
Also so hatte ich das jetzt nicht gemeint unbedingt. Das spielt eine Rolle, dass die Leute, glaube ich, auch irgendwie daran einfach gewöhnt sind, dass man so bestimmte Meinungen öffentlich äußert und andere eben nicht. Aber das läuft ja dann wieder so in die Richtung, dass man sagt, hier ist irgendwie so eine komische Gesellschaft, die sich so aus der DDR heraus entwickelt hat. Und das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das hat viel damit auch zu tun, was seit 1990 passiert ist und wie sich das Debattenklima verändert hat. Ich glaube auch, dass der Erfolg von Dirk Oschmanns Buch viel damit zu tun hat, dass er da auch einigen Leuten aus der Seele spricht, wenn er sagt, er war ja auch viel im Westen unterwegs, war, glaube ich, der erste Professor aus dem Osten, der auch eine Professur, eine volle Professur bekommen hat. Und solche Dinge spielen, glaube ich, da mehr mit rein, würde ich sagen, als die eigentliche DDR-Erfahrung an sich. Weil sonst läuft man ja, wie gesagt, wieder darauf hinaus, dass man sagt, irgendwie die Erfahrung, die die Leute vor 1990 gemacht hat, hat das jetzt zu einer Gesellschaft gemacht, die nicht öffentlich diskutieren kann oder so. Das glaube ich nicht. Ist eher das Gefühl, glaube ich, hinterher, dass man bestimmte Dinge, die in der DDR passiert sind, nicht so aussprechen kann, wie sie passiert ist. Das hat ja selbst, damit fange ich auch mein Buch an, das hat ja selbst Angela Merkel öffentlich kundgetan, weil ich weiß, hier waren auch jetzt nicht so viele Merkel-Fans unterwegs, aber ich fand das ziemlich irgendwie überraschend bzw. schockierend, dass sie sich 2021, also ganz am Ende nach 16 Jahren an der Spitze der deutschen Politik ans Pult stellt und sagt, meine Biografie wird verkürzt, egal welche positiven und negativen Erfahrungen ich gemacht habe, das wird immer wieder anders falsch dargestellt. Diese Idee, dass sie den Ballast ihrer Vergangenheit abwerfen sollte, wie es ein Journalist formuliert hat. Also diese ganzen Sachen, wenn das für jemanden eine Rolle spielt, der quasi die ostdeutsche Erfolgsgeschichte hingelegt hat und sie dann immer noch da steht und sagt, ich kann nicht über meine Vergangenheit reden, dann habe ich mich halt gefragt, irgendwie, wie geht das den 16 Millionen anderen Ostdeutschen, die quasi in der DDR geboren sind und ähnliche Erfahrungen vermutlich viele gemacht haben.
Paula, du bist von Sachsen nach Köln gezogen. Nimmst du das Debattenklima hier und da unterschiedlich wahr?
Ja, auf jeden Fall. Aber in Köln, also es ist auch glaube ich, im Westen schon wieder ein Spezialfall, weil Köln sehr selbstverliebt ist. Und gefühlt gibt es da keine Nazis und so. Ne? Man raunt mal, da hat man mal einen gesehen. Und so. Also es gibt diese Reibung einfach auch nicht so sehr. Also die politischen Lage, alle sind irgendwie für Vielfalt und Toleranz und Jeck und also es ist irgendwie so, und wenn da jemand mal was Komisches sagt, dann versaut man die Stimmung und so, und das ist wirklich, es nervt auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, und es ist echt kein Vergleich zu hier, wo halt wirklich lebendig gestritten wird. Also ich erlebe das da wirklich nicht so sehr, bin jetzt auch nicht da geboren, ich glaube, da hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Zugang, wohne jetzt seit 8 Jahren da. Und ja, es ist so eine performierte Einigkeit auch, die, glaube ich, auch nicht so richtig stimmt. Aber ja.
Ihr habt beide am Anfang gesagt, gibt es Meinungsfreiheit? Ja, aber im juristischen Sinne, rein gesetzlich, ja, natürlich. Wo kommt das Aber her? Ist es eine moralische Frage? Ist es die Diskreditierung des Gegenübers auf moralischer Ebene, auf sozialer Ebene, vielleicht in Meiden der Person im Nachhinein. Was macht dieses Aber aus?
Also bei mir ist es Aber auf jeden Fall, weil es Gefahren gibt und weil ich eben glaube, dass der Begriff nicht ausreicht, weil ich das Gefühl habe, dass die Debatten sich eher um Diskussionen und Teilhabe an öffentlichen Debatten drehen und weniger, ich komme ins Gefängnis. So, ich glaube, das meinen die Leute weniger. Und deswegen glaube ich, muss man da wirklich ein bisschen ausführlicher drüber reden. Was meinst du eigentlich damit? Was ist die Konsequenz? Ist die richtig? Ist die falsch? Und das vielleicht auch als einen Fortschritt zu sehen, dass es mehr Widerspruch gibt, als es früher gab, und mehr Stimmen. Ja.
Also ich glaube, es geht zum Teil auch so ein bisschen einfach um Meinungsrepräsentation auch. Also wer kriegt überhaupt ein Forum, um öffentlich über irgendwas zu sprechen sozusagen? Und da ist zum Beispiel ja einfach, es ist ja eine Tatsache, dass im Fernsehen oder in den überregionalen Zeitungen eben ostdeutsche Stimmen zum Beispiel relativ wenig vertreten sind. Und ich bin da auch auf gar keinen Fall für eine Quote. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie in jeder Zeitung irgendwie, keine Ahnung, 10 Ossis gefunden werden müssen, die da jetzt schreiben. Aber es spielt natürlich schon eine Rolle, weil die Themen ja entsprechend dann auch ausgesucht werden, beziehungsweise der Blick, wenn jetzt zum Beispiel über die Landtagswahlen berichtet wird und es soll irgendwas in den Tagesthemen darüber kommen, dann hat man, also ich würde sagen, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber früher ist man dann irgendwo in Brandenburg oder in Sachsen auf irgendein Dorf gefahren, hat so eine Omi in der Kittelschürze irgendwo am Zaun interviewt und das dann so als die Stimme des Ostens irgendwie dargestellt, weil einfach das Gefühl dafür gar nicht da war, was muss man jetzt hier repräsentieren, wie macht man das am besten und so. Ich hatte tatsächlich bei einem Fernsehinterview mal einen weinenden Redakteur vor mir sitzen, der sagte, ich bin der einzige Ossi, der hier ist, und jedes Mal, wenn ich ankomme, ich sage jetzt das Format nicht, aber es war im ARD, und er sagte dann hinterher, ja, jedes Mal, wenn er irgendwie ankommt und irgendwas im Osten aufgreifen will, dann rollen die anderen die Augen und sagen, fängst du schon wieder mit deinem Osten an. Also dann hat er natürlich die Meinungsfreiheit, dort zu sitzen und zu sagen, ich möchte jetzt in Dresden irgendwas zum Thema, was weiß ich, Umwelt machen. Und dann, aber die Tatsache, dass er da entweder überstimmt wird, beziehungsweise das Gefühl hat, wenn er das so sagt, dann wird er irgendwie so wieder so als Ossi ausgegrenzt, dann macht das eben das nächste Mal nicht mehr. Mhm. Und das sind so Dynamiken, glaube ich, die sich jetzt nicht irgendwie an irgendwas festmachen lassen und die einfach so subtil irgendwo existieren und um die man, glaube ich, auch jetzt nicht mit Regeln oder so drumherum kommt. Mhm.
Du hast es vorhin kurz angedeutet, du hast, als du dein Buch geschrieben hast, Diesseits der Mauer, oder danach, ein Interview gegeben der Berliner Zeitung, in dem du gesagt hast, ich paraphrasiere es jetzt, du hättest das wahrscheinlich so nicht in Deutschland schreiben können, du musstest dafür nach England gehen. Hast du da quasi so eine Einengung von Korridoren des Sagbaren erlebt?
Also ich bin jetzt nicht nach England gegangen, um das DDR-Buch zu schreiben, muss ich dazu sagen. Ich wohne da einfach gern. Ich glaube, dass hier, also es geht ja auch um Forschungsgelder und wer für welche Veranstaltungen und für welche Publikationen Geld bekommt und so weiter. Und da ist in Deutschland das System, gerade wenn es um die DDR geht, ja schon ziemlich gestreamlined sozusagen in der Hinsicht, dass man da meistens zur Bundesstiftung Aufarbeitung geht, dort Forschungsgelder beantragt und so weiter. Und da natürlich im Statut steht, dass die Arbeit sich darum dreht, sich an die Opfer der SED-Diktatur, ist, glaube ich, die Phrase, sich daran zu erinnern. Und dann fragt man sich natürlich, okay, ist ja ein wichtiger Bestandteil der DDR-Geschichte, aber können wir uns auch an, keine Ahnung, Arbeitsstrukturen, Alltag, was weiß ich, alles Mögliche, was sonst so passiert ist, erinnern. Und da, wenn ich jetzt sozusagen irgendwo das beantragt hätte und gesagt hätte, ich möchte eine Gesamtgeschichte der DDR schreiben, kriege ich da irgendwo Zuschüsse oder so, glaube ich, wäre das schon ziemlich schwierig gewesen. Das heißt natürlich nicht, dass ich es nicht schreiben kann, aber man muss ja trotzdem Geld finden, einen Verlag finden, irgendwie ja sozusagen Gehör auch finden. Während mein britischer Verlag, das ist Penguin, das ist der größte Verlag in Großbritannien, sofort gesagt hat, total spannendes Thema, mach mal. Und mir dann auch gar nicht reingeredet hat, sondern einfach gesagt hat, schreib das mal, wie du dir das sozusagen denkst. Und dann konnte ich das eben auch frei schreiben, weil es eben auch frei von Politik, sage ich mal, ist in Großbritannien, weil es ist ja nicht die eigene Geschichte. Und von daher glaube ich, ich schreibe auch lieber, muss ich sagen, über Politik und so weiter. A, auf Englisch, weil man um bestimmte Phrasen sich dann keinen Kopf machen muss. Also zum Beispiel, wenn ich das Buch über die DDR auf Englisch schreibe, was ich getan habe, dann muss ich eben nicht mich entweder für oder gegen das Wort Unrechtsstaat entscheiden, was ja hier sehr, sehr politisch aufgeladen ist, sondern kann vielleicht nochmal von vorne anfangen und andere Phrasen und Worte finden, die vielleicht etwas nuancierter an die Geschichte rangehen und so. Und das geht mir im Journalismus genauso. Also ich würde jetzt nicht sagen, mir hätte jetzt jemand gesagt, das kannst du auf gar keinen Fall schreiben, aber es wäre schwierig geworden, glaube ich, dafür irgendwie eine Institution beziehungsweise einen Verlag oder irgendwie ein Outlet zu finden, was daran Interesse gehabt hätte.
Paula, ich habe in der Vorbereitung dieser Veranstaltung eine Glosse von dir gefunden, von 2019, aus dem Neuen Deutschland. Da ging es auch um die Frage des, was kann man sagen, was kann man veröffentlichen, was kann man schreiben. Und das war eine sehr ironisch verwitzelte Auseinandersetzung mit diesem Satz, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Jetzt scheint die Lage doch relativ ernst, wenn wir uns betrachten, dass eben 44% glauben oder erlebt haben, man könne nicht sagen, was man wolle. Würdest du das immer noch mit so einem Schmunzeln, mit so einem bisschen sich lustig machen schreiben?
Was habe ich denn da geschrieben? Ich weiß leider natürlich nicht mehr. Aber was war denn mein Take daran?
Es ging ganz viel um das Sagen, um das Nicht-Sagen-Dürfen und dieses etwas nicht sagen dürfen, auf die Spitze treiben. Man kann es gar nicht so gut zusammenfassen, weil es viel mit Wortwitz gearbeitet hat.
Ja, also man vergisst seine Texte einfach sofort, sobald man sie abgeschickt hat. Würde ich immer machen. Also das ist auch das Gute, wenn man nicht so seriös arbeiten muss, dass man sich halt Sachen ausdenkt und Quatsch machen kann in Kolumnen und so weiter. Und manchmal schämt man sich oder man vergisst. Vielleicht habe ich es deswegen vergessen. Aber ja, also das ist auch, auch was, ne, wenn wir über Meinungsfreiheit reden oder was man sagen darf. Es gibt ja auch die Kunst, die nochmal ein ganz, oder ne, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin Künstlerin, aber es gibt Kunst und Satire und Musik, in dem man Sachen nochmal ganz anders transportieren kann. Und ich fühle mich da auch wohler drin. Und hätte jetzt ein Problem gemacht, deswegen war ich in meinem Buch auch zurückhaltender mit so historischen Fakten oder so, weil ich keine Lust habe, dass ausgedachte Sachen, die mir Spaß machen und hoffentlich auch anderen, dann so gefact-checkt werden und so, weil das macht es ein bisschen kaputt. Aber man kann natürlich trotzdem drüber reden, ob man da irgendwie daneben gehauen hat und so, ja. Mhm.
Nach der Vorstellung des Grundgesetzes ist Meinungsfreiheit ja deshalb ein so schützenswertes Gut, weil sie den Raum schafft, Argumente auszutauschen. Wenn man sich die Realität, ich schaue jetzt mal nur ins Netz, weil da kann man es am besten natürlich nachvollziehen, anschaut, wo es eigentlich Debattenräume geben soll, also zum Beispiel Kommentarspalten, Social-Media-Seiten und so weiter, da hat man häufig das Gefühl, werden da eigentlich Argumente ausgetauscht, wird da eigentlich... Werden da Standpunkte abgeglichen, wird da vielleicht auch nochmal die eigene Meinung hinterfragt, also im besten Sinne des Wortes diskutiert, oder haut man sich eigentlich häufig Standpunkte um die Ohren und der Sinn von Meinungsfreiheit ist damit gar nicht mehr so hundertprozentig gewährleistet?
Ich meine, das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass man in den sozialen Medien in seiner Bubble sozusagen unterwegs ist und gerade bei so neueren, auch TikTok und so weiter, die ja auch bewusst so Algorithmen anlegen, dass man eben Sachen zu sehen kriegt, die man sehen möchte. Und es ist ja nicht immer angenehm, wenn man was sehen muss, was mit dem man nicht übereinstimmt, dann drückt man es lieber weg oder blockiert es und so. Das System merkt sich das und man kriegt ja dann entsprechend wieder Sachen zugespült, die einem selber irgendwie gefallen und deshalb vielleicht auch die eigene Meinung verstärken. Also es ist ja ein bekanntes Phänomen. Ich bin selber nur auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, unterwegs und finde das nicht so schlimm, muss ich sagen. Also ich kriege da auch viel Gegenwind, aber das ist ja nicht immer schlecht, dass man auch irgendwie Sachen zu hören kriegt. Aber ich finde es eben auch manchmal ganz angenehm, wenn ich dann irgendwas, keine Ahnung, ich sitze in Dresden in der Kneipe und mache ein Foto vom Jägerschnitzel und dann schreibt irgendjemand drunter, ist das nicht normalerweise mit Nudeln mit Tomatensauce? Und ich hatte das da mit Kartoffelbrei. Und dann fängt da so eine Diskussion an um das echte Jägerschnitzel im Osten und so. Also es ist schon manchmal auch spannend, weil solche Unterhaltungen führt man einfach normalerweise nicht und schon gar nicht mit wildfremden Menschen. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber man kann das ja auch politische Punkte und sowas auch ausweiten. Also ich kriege da relativ häufig auch so, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Meinungssachen in den Zeitungen schreibe und man kriegt dann irgendeine Statistik, die dagegen spricht oder so und dann kommt ein Gespräch zusammen, also online, was man, wie gesagt, sonst nicht geführt hätte. Also ich finde schon, dass da auch, dass man das nicht nur verteufeln sollte, sondern dass es auch Möglichkeiten eröffnet, auch für Menschen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, die sonst nicht zusammengekommen wären.
Paula, wo sind denn die Räume für das Streiten, Diskutieren im besten Sinne? Du hast es am Anfang schon mal ganz kurz angedeutet, wenn gerade auch so in den ländlichen Regionen Kneipen zumachen, es kaum noch Jugendclubs gibt, in der Schule ist Frontalunterricht, die Leute hängen am Smartphone, statt sich zu unterhalten am Abend pro Tisch, jetzt mal ganz, ganz plakativ dahingesagt, wo kann man eigentlich diskutieren, wo kann man Meinungen austauschen?
Ja, also ich bin auch ein bisschen pessimistischer auf jeden Fall, was das Internet angeht, wo ich auch ganz tolle Erfahrungen damit gemacht habe. Und genau das wäre halt der Ort, wo man sich dann trotz, dass die Sachen irgendwie verschwinden, eigentlich treffen könnte und dann vielleicht sogar im echten Leben, das ins echte Leben übertragen könnte. Aber ich habe das Gefühl, das ist echt auf keinem guten Weg. X ist die Hölle irgendwie, also Twitter. Also ich habe das Gefühl, da sind nur noch rechte Bots unterwegs. Aber es kommt wahrscheinlich auch wieder auf Bubbles an und so. Es ist halt das Problem, wenn die sozialen Medien so in Händen von irgendwelchen durchgeknallten Milliardären sind und nicht irgendwie eine Regulierung es gibt. Instagram ist die Hölle, alles ist total verkürzt, niemand liest meine Artikel. Also da werde ich auch dann so, werde ich ein bisschen boomermäßig, das nervt mich, dass so Leute so sehr schnelle Reflexe irgendwie haben, von allen Seiten, und sich nicht Zeit nehmen. Und genau, also ich empfinde das auch so, dass das mehr so ein Darstellungsding ist. Und es lesen ja auch viele Leute mit, wenn man da diskutiert und so. Und deswegen, also ich mache mir wirklich Sorgen um die Räume, also im Internet und offline. Und stehe da tatsächlich so ein bisschen vor einem großen Fragezeichen und finde, es sieht finster aus. Ja. Mhm.